Den Gegensatz kann man noch in der zweiten. Ja?
Wenn du schnell sagst, was Profitrate, was mit Profitrate meint, Steigerung der Profitrate.
Ich dachte, ich hätte es vorhin kurz erwähnt. Das soll, ja, ist schon in Ordnung. Soll heißen, das Unternehmen kalkuliert seinen Gewinn in Bezug auf den gesamten Vorschuss. Das ist erstmal schlicht Profitrate. Also das Verhältnis von dem Gewinn, den ein Unternehmen erzielt, und dem Kapital, das es aufwenden muss. Und zwar das gesamte Kapital, den gesamten Kapitalvorschuss, den es tätigen muss. Und für das Unternehmen stellt es so dar, vielleicht das nochmal ausgedrückt, dass die Größe dieses Vorschusses der Hebel ist, den Überschuss zu steigern. Ich kann es vielleicht nochmal so erläutern, das geht ein bisschen in Richtung jetzt wieder Marx'sche Terminologie der Kritik der politischen Ökonomie, nämlich der Unterscheidung zu sagen, eigentlich der Reichtum, also ein Unternehmen macht seinen Gewinn, um es mal zu konfrontieren. Und das merkt man auch darüber, dass es den an Löhnen weniger zahlt als an geldwertem Ertrag, den die Arbeiter erwirtschaften. Das ist die Quelle des Gewinns. Dass es diese Differenz gibt zwischen bezahlten Löhnen auf der einen Seite und dem geldwerten Ertrag, den diese Arbeiter für das Unternehmen erwirtschaften. Für das Unternehmen stellt sich aber die Sache ganz anders dar. Für das Unternehmen stellt sich die Sache so dar, wie ich es eben beschrieben habe, dass die Größe des Kapitalvorschusses, vor allem das in Maschinerie investierte Kapital, das dazu taugt, die Arbeit effektiver anzuwenden, heißt, die Löhne im Verhältnis zu senken zu dem angewandten Kapital, dass das die Quelle des Überschusses ist. Und für ein Unternehmen ist das einzige entscheidend, und so wirkt es ja auch für den Ersten, dass die Vergrößerung des Kapitalvorschusses für es gewinnsteigernd, also auch die Profitrate, also das Verhältnis des Gewinns zum vorgeschossenen Kapital steigernd wirkt. Der Haken dabei ist, und auf das wollte ich vor allem hinweisen, wenn alle das machen, verschwindet dieser Extragewinn und die Profitrate sinkt. Das ist die eine Formulierung. Weiß ich, hat das was genützt? Also nochmal als Erläuterung oder? Okay. Ich will die zweite Formulierung des Widerspruchs machen. Man kann diesen Widerspruch oder auch so fassen. Das ist der Gegensatz des Kapitals zu den unmittelbaren Produzenten des Reichtums. Also der Arbeit beziehungsweise den Arbeitern. Wie kommen die eigentlich in der Kalkulation des Unternehmens vor? Jetzt bin ich auch nochmal bei dem Punkt Profitrate. Die kommen vor, das, was an Löhnen zu zahlen ist, ist halt ein Bestandteil des gesamten Kapitalvorschusses, genauso wie die Maschinen, wie das Heizöl, was da verwendet wird, wie die Energie, die für den Produktionsprozess nötig ist, alles als Kosten, als Vorschuss, die einen Überschuss hervorbringen. Also das muss man sich auch vor Augen halten. Damit ist ja gesagt, die gezahlten Löhne sind ein Posten in dem Prozess der Selbstverwertung des Kapitals, in dem Prozess aus einem Vorschuss einen vergrößerten Überschuss zu erzielen. Und was an Löhnen in einem Unternehmen gezahlt wird, bemisst sich in keiner Weise an den Lebensnotwendigkeiten derjenigen, die von den Löhnen leben müssen, sondern die Löhne sind ein Posten eines Kapitalvorschusses, den ein Unternehmen kalkuliert in Bezug auf den Gewinn, den es damit erzielen will. Da ist der ganze Lebensunterhalt einer Klasse all derjenigen, die von ihrer Arbeit in dieser Gesellschaft leben müssen und deswegen bei solchen Unternehmen arbeiten, dieser Gewinnkalkulation subsumiert. Weil ich jetzt hier zur Erläuterung ein paar Zitate aus dem Kapital genommen habe, kann man sagen, bei Marx findet sich diese Subsumption zutreffend unter einem kleinen Buchstaben, da heißt es, was das Kapital den an Löhnen zahlt, ist klein v. Soll heißen variables Kapital. Also dass der Lebensunterhalt dieser Klasse einfach ein Bestandteil der profitlichen Kalkulation ist und genauso steht neben dem, was an Vorschüssen für Maschinerie und Rohstoffe und Energie bezahlt wird. Das ist darin ausgedrückt. Also die Löhne sind ein Bestandteil, ein Teil des Wachstums des Kapitals, aber auch ein Teil der Schranke, weswegen sie dauernd minimiert werden. Das ist die zweite Fassung des Widerspruchs oder des Gegensatzes, der im Wachstum des Kapitals enthalten ist. Also der Gegensatz zum Unternehmenszweck, die Methoden zur Steigerung der Profitrate, um nochmal diesen Ausdruck zu verwenden, senken sie. Die andere Fassung ist der Gegensatz zu den unmittelbaren Produzenten, zur angewendeten Arbeit, zu den Arbeitskräften im Unternehmen. Die kommen vor als Kost, die zu minimieren ist und die Leistung zu steigern ist. Die dritte Form des Widerspruchs oder des Gegensatzes ist der Gegensatz, der darin liegt zwischen der Produktion des Gewinns und seiner Realisierung auf dem Markt. Nee, in dem meine ich schon wirklich, es ist ein Gegensatz zu den Lebensbedürfnissen der Leute, weil der eine Widerspruch ist ja der, das Kapital produziert seine eigene Schranke in der Art und Weise, es geht ihm nur um die Steigerung des Gewinns und die Methoden, die es anwendet, spürt es immer als Senkung des Gewinns. Weswegen ist es erst recht diese Methoden zur Anwendung bringt. Das ist das eine. Das ist übrigens ein Hinweis auf das, was ich sagen wollte. Das mache ich nachher noch etwas expliziter, dass es nicht so ist, erst wächst das Kapital wunderschön und dann kommt irgendwann an eine Schranke und dann ist Krise, sondern im Wachstum selbst ist schon immer ein Widerspruch enthalten. Und zwar, das Kapital produziert laufend seine eigene Schranke, die es überwindet. Und in der Krise eklatiert es. Das ist der eine Gedanke. Der andere, wo du jetzt nachgefragt hast, das sollte erstmal heißen, der Gegensatz da liegt ein zweiter Gegensatz drin, nämlich der zu den Produzenten des Reichtums, den unmittelbaren. Und zwar sind die in dem System des Wachstums des Kapitals vorgesehen und verkalkuliert, eingeplant als Löhne, von denen sie ja leben müssen, aber die, über die dauernd kalkuliert wird im Sinne, die werden reduziert. Das ist mal das, die effektiver, weniger Löhne für mehr Leistung. Und wenn es nicht absolut ist im Sinne, die beschäftigten Arbeiter, jetzt nach so einer Rationalisierung, sagen wir eine neue Maschine, da kann dasselbe produziert werden mit der Hälfte der Produzenten. Wenn selbst die beschäftigt sind, vielleicht doch die Löhne kriegen, die sie vorher gekriegt haben. Dann ist aber die andere Hälfte freigesetzt davon. Also der simple Sachverhalt, über den ich geredet habe, ist, die Automobilindustrie ist ja immer da das beste Beispiel. Und Opel, Rüsselsheim, das liegt neben Frankfurt, nicht weit davon weg. Und ich kann mich noch daran erinnern, vor 20 Jahren haben in dem Werk 40.000 Leute gearbeitet und jetzt 20.000 Leute. So, 20.000 Leute sind erstmal ohne Lebensunterhalt. Was sie dann an Arbeit in Zukunft gekriegt haben, ist eine andere Sache. Ob sie auf Dauer arbeitslos waren, Langzeitarbeitslose, umgeschult oder wie auch immer. Das ist erstmal damit gemeint. Das Wachstum des Kapitals ist ein einziger Gegensatz gegenüber den Lebensnotwendigkeiten und Bedürfnissen der Leute. Und deswegen ist es ja richtig in der Logik dieses Systems, und die hat dann der Marx mit diesem Buchstaben klein v bezeichnet, sachgerecht zu sagen, die kommen einfach als ein Bestandteil der Kapitalkalkulation vor. Denselben Widerspruch kann man jetzt noch so ausdrücken, vielleicht nochmal, das ist der dritte, auf den ich kommen wollte, wo ich gesagt habe, der Marx führt das hier aus, als es enthält einen Gegensatz zwischen Produktion des Gewinns und Realisation. Weil die Entwicklung der Produktivkräfte heißt ja, mittels auch des Kredits, es ist eine Spekulation, die jedes konkurrierende Unternehmen tätigt, darauf, dass es mit der Verbilligung der Produktion einen Vorsprung erreicht, dass es mit der Verbilligung der Produktion Marktanteile den Konkurrenten wegnehmen kann. Also eine Spekulation darauf, dass es ein vergrößertes Quantum an Waren auf dem Markt absetzen kann. Und die Marktschranken, die jedes Unternehmen kennt, dass nur so und so viele Autos hierzulande gekauft werden, sind ja für das Unternehmen nur das Argument für das Konkurrierende. Dann muss ich mit meiner Produktion dafür sorgen, durch die Verbilligung, dass ich profitabel auf diesem Markt verkaufen kann und den anderen Marktanteile entreißen kann. So, das ist die eine Seite der Kalkulation. Auf der anderen Seite ist es aber so, mit denselben Maßnahmen beschränkt es zugleich den Markt. Also die Kaufkraft, die auf dem Markt existiert, weil die Produktion profitträchtiger Waren ist die eine Seite. Der Verkauf derselben ist die andere Seite. Und die Zahlungsfähigkeit in der Gesellschaft existiert ja nicht freischwebend, sondern ist das Resultat der Maßnahmen, die das Kapital macht. Also ist ein Resultat davon der Löhne, die es zahlt und auch der Nachfrage, die die Unternehmer unter sich stiften. Und da gilt ganz allgemein, als Ausnützer der Zahlungsfähigkeit, also der Kaufkraft, sind die Unternehmen grenzenlos. Da kann die Zahlungsfähigkeit in der Gesellschaft gar nicht groß genug sein. Also möglichst viel Waren produzieren und mit Gewinn realisieren. Als Stifter von Kaufkraft sind sie extrem knausrig. Bei Lieferanten, auch bei Löhnen. Also vielleicht noch eine Bemerkung dazu, um das noch abzugrenzen von einer, es gibt ja auch die Gewerkschaftsforderung da oder Parole, die sagt, ja, ja, klar, bei Kaufkraft, das ist wirklich ein Problem in dieser Gesellschaft, weil für den Absatz der ganzen Waren wäre die Kaufkraft zu niedrig. Deswegen, wenn man Massenkaufkraft steigern würde, dann bräuchte es keine Krise. Also die Lösung wäre mehr Kaufkraft, sprich mehr Lohn zu zahlen. Nur, jetzt muss man erstmal festhalten, dass Arbeiter mit ihren Löhnen nur einen Teil des geschaffenen Wertprodukts kaufen können. Das ist ja das Konstruktionsprinzip dieser Gesellschaft. Andernfalls gäbe es ja gar keinen Gewinn. Wenn all das, was produziert wird, die Leute sich kaufen könnten, ja, wo bliebe dann der Gewinn? Dann würde jeder 40.000 Euro oder sowas verdienen und damit wäre die Sache erledigt. Nur das Konstruktionsprinzip dieser Gesellschaft ist ja gerade die Differenz von was an Löhnen gezahlt wird und auf der anderen Seite an Gewinn von einem Unternehmen erwirtschaftet wird, also an Wertprodukt von denjenigen, die mit den Löhnen bezahlt werden, geschaffen wird. Also von daher ist es absurd. Und das andere ist eben, in dieser Forderung ist die ganze andere Seite ausgeblendet. Den Punkt, den ich gesagt habe, in dieser Gesellschaft ist eben der Lebensunterhalt der Leute ganz unter die profitliche Kalkulation der Unternehmen subsumiert. Also, was ich eben versucht habe zu erläutern, findet sich in dem Zitatenzettel als das sehr oft zitierte Zitat, wo es heißt, die Bedingungen der unmittelbaren Exploitation und die ihrer Realisation sind nicht identisch. Also das ist da unter Krise das dritte Zitat, wo es heißt, Also Exploitation ist wieder so ein Fremdwort und meint Ausbeutung, lateinisch für Ausbeutung. Realisation ist gemeint der Verkauf der Waren auf dem Markt. Die Bedingungen der unmittelbaren Exploitation und die ihrer Realisation sind nicht identisch. Die einen sind nur beschränkt durch die Produktivkraft der Gesellschaft, die anderen durch die Proportionalität der verschiedenen Produktionsweise und durch die Konsumptionskraft der Gesellschaft. Diese letztere ist aber bestimmt weder durch die absolute Produktionskraft noch durch die absolute Konsumptionskraft, sondern durch die Konsumptionskraft auf Basis antagonistischer Distributionsverhältnisse, also gegensätzlicher Verteilungsverhältnisse, welche die Konsumtion der großen Masse der Gesellschaft auf ein nur innerhalb mehr oder minder enger Grenzen veränderliches Minimum reduziert. Also das ist die Abteilung. Die Löhne, die Einkommen der Leute sind ganz im Produktionsprozess als V verkalkuliert, um nochmal in diesen Terminologie zu reden. Also die Behauptung hier ist, die Exploitation, die Ausbeutung, wie es hier heißt, ist allein bestimmt durch die Entwicklung der Produktivität im Unternehmen im Dienste der Rentabilität, und zwar durch ihre unbedingte Entwicklung. Und die Realisierung ist bestimmt durch die Proportionalität der Produktionszweige, also was überhaupt an Waren in einem Bereich absetzbar ist und die beschränkte zahlungsfähige Konsumptionskraft der Massen. An der Stelle will ich nochmal eine Reflexion machen, eine kurze zum Finanzkapital. Also es ist wahrscheinlich deutlich geworden, dass das Kunststück der Unternehmen, immer mehr Waren zu produzieren, rücksichtslos gegen die Schranken des Marktes, nicht ohne Kredit geht. Der erlaubt es ja den Unternehmen einerseits beständig, bevor Gewinn realisiert ist durch den Verkauf, ein größeres Rad zu drehen und die Produktion auszuweiten. Und das heißt ja, auf der Seite wird Nachfrage geschaffen. Auf der anderen Seite, es wird spekuliert auf einen sich ausweitenden Markt mittels des Kredits. Also der ermöglicht es, genau diese Gegensätze voranzutreiben. Also auf eine stetig sich ausweitende, kreditfinanzierte Zahlungsfähigkeit auf dem Markt zu spekulieren. Der Unternehmer untereinander und übrigens auch der arbeitenden Massen im Sinne von, denen kann man ein Auto verkaufen, weil man als Autounternehmen in Gestalt einer Bank ihnen auch noch die Kredite bereitstellt, um diese Autos zu kaufen. Also eine kleine Reflexion an der Stelle nochmal in Bezug auf das Thema Realwirtschaft und Finanzkapital. Am Anfang habe ich gesagt, beiden Abteilungen geht es um dasselbe, aus Geld mehr Geld zu machen, das Geldvermögen zu vergrößern. An der Stelle hat sich gezeigt, die gesamte Warenproduktion in dieser Gesellschaft, Realwirtschaft, hat nicht nur denselben Zweck wie der Finanzsektor, sondern sein Erfolg, sein Wachstum beruht auch auf dem erfolgreichen Kreditgeschäft der Banken. Deswegen heben ja auch Unternehmen für sich und sind bemüht für sich, diese Trennung aufzuheben. Ich habe schon darauf hingewiesen, jedes Autounternehmen hat seine eigene Bank. Unternehmen gründen sich als Aktiengesellschaften, womit sie selbst über die Ausgabe von Aktien sich ihren Kredit verschaffen. Also Fazit an der Stelle, Kreditwesen ist ein mächtiger Hebel der Akkumulation. Und jetzt ist es auch kein Wunder, jetzt kracht dieses Kreditwesen, vernichtet Schulden, auf denen die Absurdität habe ich vorhin schon hingewiesen. Für die Wirtschaft ist es wirklich schlecht, wenn es keine Schulden machen kann. Und plötzlich gibt es in dieser Gesellschaft zu wenig Kredit. Und auf der anderen Seite wird alles zu viel in dieser Gesellschaft. Es ist zu viel Geld da, habe ich schon darauf hingewiesen, zu viel Waren, zu viel anlagesuchendes Kapital. Also die Krise der Finanzwirtschaft macht auf einen Schlag aus der Akkumulation, dem Wachstum des Kapitals, eine Überakkumulation. Was vorher rentables Wachstum war, ist jetzt ein ruinöses zu viel an Wachstum. Und das Finanzkapital ist der Exekutor dieser Überakkumulation, weil die Banken um ihren Kredit sich sorgen, weil sie durch Selbstvernichtung des Vermögens an Kreditvermögen Macht eingebüßt haben, werden sie kritisch gegenüber ihren Schuldnern in der Realwirtschaft und das ist dann die Kreditklemme. Manche haben gar keinen Kredit mehr, müssen Bankrott anmelden, andere müssen Beteiligungen abstoßen, um ihre Kreditverpflichtungen erfüllen zu können. Dritte müssen ihre Produktion einschränken, weil die Käufer ihrer Waren keine Kredite mehr bekommen. Also so ist das Finanzkapital der Exekutor dieser Überakkumulation. Also aus der Sicht der Bank sieht es dann immer so aus, angesichts der Kreditbedürfnisse der Realwirtschaft stellt sich für die Frage, sollen wir dem schlechten Geld Gutes hinterherwerfen oder sollen wir lieber einen, wie heißt dann immer die andere Formulierung, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende oder sowas. Also letztendlich hängt natürlich das Überleben eines Unternehmens daran, ob es den Kredit weiter bekommt oder nicht bekommt. Das ist auch die Macht des Finanzkapitals. Umgekehrt, wo der Kredit gestrichen wird, war ein zu viel an Wachstum, ein zu viel an Kapital vorliegen. Also das ist, kaum gibt es zu wenig Kredit, ist das Wachstum zu viel.